SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag.
14 ans, première fois je m'en rappelle. J'ai des crampes au ventre. Une humeur de merde, tous les mois c'est pareil. Il y a les jours sans, les nuits sans sommeil. C'est où on apprend qu'on va vivre avec les mauvaises nouvelles.
SWR Kultur, das Lesenswert-Magazin. Heute mit Musik der belgischen Sängerin Angèle. Aus Belgien stammt auch der legendäre Privatdetektiv Hercule Poirot, eine Schöpfung der Krimikönigin Agatha Christie. Ein Best-of der Fälle von Poirot und Miss Marple gibt es jetzt als Hörbuch. Wir porträtieren den puerto-ricanischen Schriftsteller Carlos Fonseca, der am 8. Juni in Mainz mit dem Anna-Segers-Preis ausgezeichnet wird. Und jetzt gleich geht es um ein Thema, das uns alle angeht, ums Schlafen. Schlafen ist lebenswichtig, aber es ist auch in gewisser Weise ein antikapitalistischer Akt. Warum, das erklärt uns Theresia Enzensberger, die dem Schlafen ein ganzes Buch gewidmet hat. Nach dieser Musik von Angèle und ihrem Album Normande 5 La Suite.
Aujourd'hui, on est comme toutes les fleurs. Un jour on se ferme. Pourtant ça fait mal quand s'arrête un cœur. Et moi j'ai grandi. Mais malgré le temps passé, jamais je n'oublie ceux qui sans prévenir nous avaient quittés. Oh, on s'habitue toujours à tout, même aux peines, même aux gênes, même à nous. On s'habitue toujours à tout, sauf peut-être à perdre ce qu'on aime.
Na, wie haben Sie denn die letzte Nacht geschlafen? Auf diese Frage gibt es unendlich viele Antworten. Jeder kann zum Thema Schlaf was beisteuern. Wir alle sind ja quasi Betroffene. Und immer mehr Leute werden auf diese Frage antworten: schlecht geschlafen. Insomnia, Schlaflosigkeit, ist ein Phänomen, das immer häufiger auftaucht. Und auch die Autorin Theresia Enzensberger ist eine von vielen Schlaflosen, zumindest phasenweise. Sie hat dem Schlafen ein sehr interessantes Buch gewidmet und ich begrüße Sie jetzt mit 9 Stunden Zeitverschiebung in Los Angeles, wo sie gerade Fellow am Thomas Mann Haus ist. Guten Tag, Theresia Enzensberger.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ja, Sie nennen sich in Ihrem Buch selbst eine Schlaflosigkeitsveteranin. Womit haben Sie zu kämpfen?
Leider kann ich phasenweise nicht schlafen und zwar dann auch richtig so die ganze Nacht nicht. Und es ist auch nicht so, es gibt Leute, die beschreiben Kopfkino, bei mir ist es eher leer im Kopf. Es ist einfach so, als würde mein Körper sich weigern einzuschlafen. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es alles ganz gut geht und ich problemlos 8 Stunden durchschlafe und dann habe ich auch sofort immer das Gefühl, dass eigentlich mein Problem gelöst ist. Aber dann geht es von vorne los.
Und die schlaflosen Phasen, wie lange gehen die?
Im schlimmsten Fall geht das so eine Woche. Da ist dann schon zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Schlaf dabei. Also man kann ja nicht eine Woche gar nicht schlafen. Aber man wird eben so ein bisschen, ich schreibe auch in meinem Buch ein bisschen über Zombies, weil man fühlt sich so ein bisschen zombiehaft. Man stolpert so durch den Tag und die Sinne benehmen sich ganz anders. Man ist irgendwie, man sieht anders, man riecht anders. Manche Leute beschreiben das so, als fühlte man sich, als würde man durch Wasser gehen.
Schlaflosigkeit ist ja bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern ganz schön weit verbreitet. Also Sie erwähnen Franz Kafka, Dostojewski, Sylvia Plath, alle betroffen. Gibt es da eine besondere Disposition vielleicht?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es sind natürlich Leute, die sich sehr viel mit ihrem Inneren beschäftigen, was vielleicht nicht zuträglich ist zum Schlafen. Das ist so meine Theorie. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch die Leute, von denen wir es wissen, weil sie die Möglichkeit haben, darüber zu schreiben und das der Welt mitzuteilen.
Es gibt viele Bilder, Metaphern, Personifikationen, die mit Schlaf zu tun haben und die Sie auch in Ihrem Buch erwähnen. Der deutsche Michel mit seiner Schlafmütze, Dornröschen mit ihrem 100-jährigen Schlaf und der schlafende Barbarossa im Kiffhäuser. Was eint denn diese Bilder?
Ja, genau. Mich hat eben interessiert, wie diese Metaphorik sich auch so auf politischer Ebene darstellt. Und was ich festgestellt habe, was ich sehr interessant fand, war, dass es da eigentlich fast immer ums Aufwachen geht. Also oft ist es das Aufwachen aus einem Zustand, oft ist das Volk gemeint oder eine größere Gemeinschaft. Und die sollen erwachen und endlich die Wahrheit sehen. Also und oft ist dann also insofern der Schlaf als Negativum etwas, was vernebelt oder was amoralisch ist. Oder insofern wird der Schlaf eigentlich immer als negative Schablone dargestellt in der Hinsicht. Und das fand ich schon sehr interessant.
Und Sie versuchen ja, dem Schlaf auch positive Seiten abzugewinnen in dem Buch. Sie haben Ihren Text nach Schlafphasen gegliedert. Einschlafen, leichter Schlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf. Und dann gibt es am Ende noch ein besonderes Kapitel zum Traumschlaf. Da reden wir gleich auch noch drüber. In dem Teil zum leichten Schlaf, da geht es um die politischen Implikationen des Schlafes. Und im Grunde, sagen Sie, stellt der Schlaf den Kapitalismus vor ein Dilemma. Wie sieht dieses Dilemma aus?
Naja, also das Dilemma besteht natürlich darin, dass wenn man schläft, kann man nicht arbeiten, man ist unproduktiv, man kann nicht konsumieren, man ist also praktisch nutzlos für den Kapitalismus. Gleichzeitig braucht man aber diese Phase ja zur Regeneration, um dann wieder am Tag produktiv zu sein. Und schon bei Marx steht da, gibt es eine Stelle über den Schlaf, wo er das vergleicht mit einem Acker, der, wenn man ihn zu sehr beackert, wird er unfruchtbar. Das heißt, man muss es immer, also sozusagen, das Kapital wird immer versuchen, so weit wie möglich zu existieren. Extrahieren. Und ich habe aber auch in diesem Teil über den Leichtschlaf einen kleinen Exkurs über die Krankheit und die Schwäche eingebaut, weil ich eben mir die Frage stelle, ob es nicht auch vielleicht positive Bilder des Schlafs geben könnte oder ob wir das nicht nutzen können, dass wir alle schlafen müssen und ob wir das nicht als positives Bild von Schwäche sehen können, den Schlaf.
Es gibt ja sehr alarmierende Zahlen, was die Schlaflosigkeit betrifft. Sie schreiben, dass bei Berufstätigen zwischen 35 und 65 Jahren zwischen 2010 und 17 die Schlafstörungen um 66% angestiegen sind. Das ist schon enorm. Wird der Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer größer oder wie ist das denn zu erklären?
Ja, da kommen wir zu einer Frage, die mich auch sehr beschäftigt hat, nämlich es gibt ja sehr widersprüchliche Ideen darüber, wie der Schlaf eigentlich beeinflusst wird. Geht es da nur um biologische Sachen? Also ist es, einerseits sehen wir den Schlaf als Privatsache, also als etwas, was, wenn wir schlecht schlafen, dann ist das irgendwie, weil wir biologisch oder psychologisch oder als eben als individuelles Problem. Und auf der anderen Seite versuchen wir den Schlaf ja zu normieren. Das heißt, soll von dann bis dann dauern, soll so und so lang sein und da setzt man ja dann wieder voraus, dass die Gesellschaft doch Einfluss hat darauf. Und ich würde argumentieren, dass es natürlich auch andere Umweltfaktoren gibt, also eben sowas wie Stress. Oder auch, ich habe auch in einer Statistik nachgelesen, sozioökonomischer Status zum Beispiel hat auch Einflüsse darauf, wie wir schlafen. Das heißt, man kann den Schlaf durchaus auch als etwas sehen, was gesellschaftlich beeinflusst ist. Das steht aber wieder im Widerspruch zu der anderen Idee, nämlich, dass wir ihn durch Leistung, also diese Idee der Leistungsgesellschaft, dass wir, wenn wir uns nur genügend anstrengen, dass wir dann bestimmt auch gut schlafen können. Und deswegen wird es, glaube ich, nicht so klar benannt, dass es Einflüsse gibt von außen, die auf unseren Schlaf einwirken.
Sie beschreiben den Schlaf sehr schön als einen Zustand, in dem wir schwach sind, ungeschützt oder eben auf die Hilfe anderer angewiesen sind, die wach sind und Wache halten vielleicht. Das ist eine Art Kontrollverlust tatsächlich. Ja, und da fragt man sich schon, ob die Menschen heute mit so einem Kontrollverlust ein besonderes Problem haben auch vielleicht.
Ja, also das ist zumindest eine Überlegung, die ich angestellt habe. Es ist interessant, weil wenn ich darüber spreche, dann erfahre ich oft, dass Leute sagen, hä, warum ist es doch nicht Schwäche? Aber wenn man darüber nachdenkt, der Körper erschlafft ja tatsächlich. Also es ist auf jeden Fall ein Bewusstseinsverlust, eine Ohnmacht. Und ich gehe eben noch weiter und behaupte, dass dieser Zustand ein Zustand ist, der uns vor Augen führt, wie sehr wir auf die Sorge anderer angewiesen sind. Und dass das was ist, was wir als Gesellschaft gerne verdrängen. Also, und das merkt man ja zum Beispiel auch ganz handfest strukturell daran, wie wir die Sorge für Alte und Kinder organisieren und so weiter.
Ja, Sie widmen ja auch einen Teil der Pandemie, der Corona-Pandemie. Und man sollte denken, gerade in dieser Zeit hätte die Gesellschaft eigentlich gelernt, mehr auf die Schwachen einzugehen, Rücksicht zu nehmen, die eigene Vulnerabilität und die der anderen auch mehr so in den Fokus zu stellen. Aber bei Ihnen lernt man, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, dass alle jetzt wieder so eine Stärke eigentlich propagieren.
Ja, also es gab natürlich am Anfang der Pandemie gab es so Aussagen. Also man hat ja dann immer wieder gehört, weil eine Gesellschaft ist nur so stark, wie man das schwächste Glied behandelt und so weiter. Also es wurde viel über Solidarität gesprochen, aber dann sind wir eben ziemlich schnell zurückgekehrt zu dem Diktum der Eigenverantwortung. Und ich argumentiere, dass das eigentlich eine Art ist, sich der Verantwortung zu entziehen, nämlich der Verantwortung, die wir haben, wenn wir Sorge tragen für Schwächere und Kranke, zum Beispiel chronisch Kranke. Und ich schreibe ja auch ein bisschen über Long-Covid, was ja auch sozusagen ein Symptom von Long-Covid ist, chronisches Erschöpfungssyndrom, was ganz schön, finde ich, vor Augen führt, wie kontraintuitiv das für uns ist, dass jemand, wenn er sich anstrengt, sozusagen, dass sich der Krankheitszustand dann verschlimmert. Weil also wir denken immer, wenn wir uns anstrengen, werden wir stärker.
Was wäre denn die ideale Haltung zum Schlaf? Was soll er für uns sein im besten Fall?
Also ich glaube, es wäre gut, wenn es mehr Flexibilität gäbe. Und da kommen wir natürlich auch zum Arbeitsrecht. Aber wenn es mehr Flexibilität gäbe, wie Leute schlafen und mehr Einsicht darüber, dass das eben sehr individuell verschieden ist. Und ich schreibe zum Beispiel auch über diese Studie eines Historikers, der sich angeschaut hat, wie früher geschlafen wurde und dass Leute irgendwie mitten in der Nacht aufgestanden sind und Dinge gemacht haben. Also diese Idee, dass man in Phasen schläft. Ich meine, auch das, dafür sollten wir irgendwie, wenn es Leute gibt, die lieber irgendwie jemals 3 Stunden am Stück schlafen und dann wieder wach sind oder so. Also das ist vielleicht eine Utopie, aber es wäre irgendwie wunderbar, wenn jeder seinen individuellen Schlafbedürfnissen nachkommt. Könnte.
Ja, nach dem essayistischen und eher selbstbetrachtenden Teil Ihres Buches endet es mit einer Kurzgeschichte. Es ist das Kapitel über den Traumschlaf und auch die Geschichte hat etwas Traumartiges, etwas Albtraumhaftes, besser gesagt. Die Protagonistin der Geschichte nimmt plötzlich sehr seltsame Gerüche wahr, die aber sonst niemand riechen kann. Und es wird am Schluss noch beunruhigender alles. Ja, warum diese Schauerromantik-Geschichte am Ende?
Also die Schauerromantik, darüber schreibe ich auch im Mittelteil ein bisschen. Das Gothic Novel zum Beispiel, dass mich das schon immer beeinflusst hat. Und da kommt auch der Schlaf immer sehr prominent vor. Also zum Beispiel gibt es oft schlafwandelnde Heldinnen in Schauerromanen. Und aber natürlich auch, weil ich irgendwie REM-Schlaf, der Albtraum gibt mehr her als einfach nur der Alltagsschlaf. Ich muss zum Abitur und das ist man nackig oder so. Das sind zwar auch Albträume. Genau, und mich hat die Herausforderung gereizt, einen Traumschlaf zu schreiben, der eben nicht einfach nur surreal ist, also der sich nicht nur am Surrealismus orientiert, sondern eben eigentlich sehr nah an der Realität ist. Und dann sind nur die Details anders, weil so empfinde ich oft meine Albträume, dass nur die irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders, aber eigentlich ist es sehr realistisch.
Herzlichen Dank, Theresia Enzensberger, zu Gast im Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur.
Vielen Dank.
Das Buch Schlafen ist gerade bei Hansa Berlin erschienen in einer neuen Reihe, in der Autorinnen über wichtige Themen des Lebens schreiben, zum Beispiel Elke Heidenreich übers Altern, Doris Dörri übers Wohnen und Daniela Dröscher übers Sprechen.
Ça va changer, je suis restée debout et j'y ai pris goût. Je suis
Mein Kampf. So hieß im Original das autofiktionale Roman-Großprojekt, das den Norweger Karl-Ove Knausgård auch in Deutschland sehr berühmt gemacht hat. Ähnlich groß angelegt ist sein neues Projekt, mit dem er beweisen möchte, dass er genauso präzise und penibel über das Leben vieler verschiedener Ich-Erzähler schreiben kann. Also nicht nur über sich selbst. Diese Erzähler leben alle im norwegischen Bergen und dort steht seit dem ersten Teil ein rätselhafter Morgenstern am Himmel. Seit dem Erscheinen ist in ganz Norwegen niemand mehr gestorben und die mysteriösen Ereignisse häufen sich. Jörg Margenau stellt Karl-Ove Knausgårds neuen Roman Das dritte Königreich vor.
Eine der vielen Figuren im literarischen Kosmos von Karl-Ove Knausgård ist der Architekt Helge. Zu seinem 60. Geburtstag hat eine große norwegische Tageszeitung ein Interview mit ihm geführt, das er nun zu Hause in seinem Arbeitszimmer liest. Da sagt er unter anderem:
Ich glaube, dass alle Menschen gleich viel wert sind und dass das, was zwischen den Menschen entsteht, was wir gemeinsam erschaffen, mehr ist als das, was jeder für sich ist und dass das vielleicht eine Form des Göttlichen ist.
An dieser Stelle hört der Architekt auf, weiterzulesen, weil er den Blick auf sich selbst und seine Bedeutungshuberei nicht länger erträgt. Und doch sind diese Sätze zentral, weil sie genau das beschreiben, was Knausgård literarisch unternimmt. Alle seine Figuren, sympathische und weniger sympathische, sind gleich viel wert. Schon deshalb, weil sie alle als Ich-Erzähler auftreten. Aus der Summe der Selbstporträts erschafft Knausgård zugleich etwas, das größer ist als jede einzelne Person. Da ist zum Beispiel der Lehrer Gaute, der von einer krankhaften Eifersucht auf seine Frau umgetrieben wird. Seine Frau Katrin, eine Pastorin, ist von ihm schwanger, hat es ihm aber noch nicht gesagt, denn sie denkt über Trennung nach. Da ist der Polizist Geier, der einen grausamen Ritualmord an drei jungen Musikern einer Black-Metal-Band aufklären soll und der zwischen zwei Frauen lebt, die nichts voneinander wissen. Oder die 19-jährige Line, die sich in einen so undurchschaubaren wie attraktiven Philosophiestudenten verliebt und ihm zu einem geheim gehaltenen Konzert auf dem Land hinterherreist. Das dritte Königreich ist der dritte mit 650 Seiten vergleichsweise schmale Band eines groß angelegten Romanprojektes. Man muss die beiden ersten Bände nicht gelesen haben, um in den dritten hineinzufinden, doch ohne Kenntnis der früheren entgeht einem vieles. Die Figuren und die Ereignisse sind zum größten Teil bekannt, denn Knausgård schildert erneut dieselben zwei Tage, bevor ein mysteriöser neuer Stern am Himmel erscheint. Nun jedoch dreht er Perspektiven um. So schilderte im ersten Band mit dem Titel Der Morgenstern der Literaturwissenschaftler Arne seine Ferien mit den drei Kindern und seiner Frau Tove an einem fischreichen Fjord. Tove erleidet dort einen psychotischen Schub, sodass er sich schließlich in die Psychiatrie bringen muss. Jetzt erzählt Knausgård dieselbe Episode aus ihrer, Toves, Sicht, sodass sich aus dem Bekannten eine ganz andere Ereignisfolge ergibt. Er erzählt nicht weiter, sondern verharrt an selber Stelle und geht über neue Einzelheiten in die Tiefe. Das ist raffiniert gemacht und aufregend zu lesen, weil es zeigt, wie sich Wirklichkeit und Wahrnehmung unterscheiden, wie Rationalität und Wahn als zwei Systeme getrennt nebeneinander existieren und die Figuren dennoch in derselben Welt leben. Tove ist es dann auch, die in ihrem Wahn als erste erfasst, dass sich seltsame Phänomene ereignen. Sie hört Stimmen, die zu ihr sprechen.
In zwei Tagen wird ein Stern am Himmel aufsteigen. Die Tore zum Totenreich werden sich öffnen. Du wirst sehen, was kein anderer sehen kann. Das ist unser Geschenk an dich.
All das sind spannende Geschichten, die Knausgård auch in diesem Band nicht zu Ende erzählt, sondern gekonnt in der Schwebe hält. Doch es geht ihm nicht primär um den Plot, sondern vielmehr um die Frage, was der Mensch überhaupt ist und was die Substanz des Lebens ist. Auch in diesem dritten Band lotet er immer wieder die Grenze von Leben und Tod aus und stellt dem detailversessen dargestellten Alltag das Unerklärliche, Unbegreifliche gegenüber. Dafür steht symbolhaft der neue Stern als Menetekel am Nachthimmel. Seit er erschienen ist, so stellt sich heraus, sind in ganz Norwegen keine Menschen mehr gestorben. Selbst ein Mann, der nach einem Unfall mit schweren Hirnschäden im Koma liegt und der von den Ärzten schon für tot erklärt wurde, zeigt zum Erstaunen der Mediziner Spuren von Bewusstsein. Knausgård wagt es sogar, ein Kapitel aus der Perspektive dieses Koma-Patienten zu schreiben und dessen traumartige Gedankenschleifen abzubilden. Die Experten, die sich über ihn beugen, versuchen, das Bewusstsein zu messen und zu verstehen, was ein Gedanke ist. Kann es Gedanken geben, wo kein Bewusstsein ist? Oder umgekehrt? Was ist ein Gedanke überhaupt? Und wie kann es sein, dass die fleischliche Materie des Leibes Immaterielles wie das Bewusstsein hervorbringt?
Es war wie ein Blick ins Unbekannte. Es war eine Sprache, aber so fremd und unverständlich, dass sie aus den Tiefen des Weltalls zu uns hätte gesandt sein können. Es war unfassbar, dass wir uns selbst sahen, dass unsere Kodierung der Welt und all dessen, was wir waren, sichtbar wurde. Das Mysterium bestand darin, dass es sich von innen nicht wie ein Code anfühlte, sondern wie die Welt.
Karl Uwe Knausgård, das Dritte Königreich, ist wie das gesamte Morgenstern-Projekt ein abgründiger philosophischer Roman über die Liebe und das Leben mit Mystery-Elementen und einer Kriminalhandlung. Auch mit diesem dritten Teil ist nichts erklärt und nichts gelöst. Knausgård zieht es vor, Fragen zu stellen, die Unruhe und Unentschiedenheit der Menschen zu zeigen, um gerade durch diese Offenheit das Geheimnis der Existenz zu erfassen. Da draußen in der Welt geschehen viele seltsame Dinge. Das Allermerkwürdigste ist aber das eigene Leben und die Tatsache, als ein Ich in der Welt zu sein. Diesem Mysterium ist Knausgård auf der Spur. Ihm dabei zu folgen, ist ein Leseabenteuer mit enormem Suchtpotenzial.
Knausgård macht süchtig, das meint unser Kritiker Jörg Margenau hier im Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur. Das Dritte Königreich heißt der neue Roman von Karl Uwe Knausgård, dritter Teil seines erzählerischen Großprojekts rund um den Morgenstern. Übersetzt hat es Paul Berf und erschienen ist es bei Luchterhand. J'essayais d'avancer, m'accorder des pensées, me ferait peut-être perdre le nord. Mais comme vous le savez, difficile d'oublier ce qui s'était passé dehors. Mais pour se retrouver, faut d'abord se quitter, oh comme j'aimerais changer de corps. Le temps d'une soirée juste pour m'absenter, et du coup l'empêcher d'éclore. Mettre les mots juste sans peur, peur qu'il s'en offusque alors. Si contre moi il est plus fort.
C'est libertelle ou bien juste les oreilles qui enfin entendent nos cris. Faut dire que parfois même dans de voir le problème, alors pour ça je me l'écris. Souvent banalisé comme moi toutes ces soirées faisant ce qu'on m'avait appris. Et moi alors je pensais que ma valeur se trouvait là où elle voulait se nourrir. Mettre les mots juste sans peur, peur qu'ils s'en offusquent alors. Si contre moi il est plus fort, j'y risque.
SWR Kultur, Sie hören das Lesenswert-Magazin, heute mit Musik der belgischen Sängerin Angèle. Am 8. Juni wird in Mainz der Anna-Segers-Preis verliehen. Die deutsche Schriftstellerin hatte in ihrem Testament verfügt, dass mit den Einkünften aus ihrem Werk Nachwuchsautoren aus deutschsprachigen und lateinamerikanischen Ländern gefördert werden sollen. In diesem Jahr geht der mit 12.500 Euro dotierte Preis an den Leipziger Jugendbuchautor Johannes Herwig und an den 37-jährigen Schriftsteller Carlos Fonseca aus Costa Rica. Sein dritter Roman, Austral, ist in diesem Frühjahr bei Wagenbach erschienen. Er folge feinfühlig den Wegen und Irrwegen der individuellen wie kollektiven Erinnerung, hieß es in der Jurybegründung. Peter B. Schumann hat Carlos Fonseca auf einer Lesereise in Berlin getroffen.
Carlos Fonseca kommt aus einem Land, das bei uns nicht gerade für seine Literatur bekannt ist, sondern eher für seine Naturschönheiten. Dieser 37-jährige Schriftsteller gilt jedoch bereits als einer der 25 wichtigsten jüngeren Schriftsteller der spanischsprachigen Welt. Dazu hat ihn jedenfalls vor einigen Jahren die einflussreiche englische Literaturzeitschrift Grantor Magazine erklärt. Ich war also sehr gespannt auf diesen Autor aus einem Land, von dessen literarischen Stimmen sich bei uns bisher keine wirklich eingeprägt hatte. Liegt das nur an der Ignoranz unseres Buchmarktes? Fragte ich ihn. Und Carlos Fonseca begann unser Gespräch mit einem Zitat.
Una cita de un colega escritor costarricense que admiro mucho, se llama Carlos Cortés.
Ein kostarikanischer Kollege, den ich sehr schätze, Carlos Cortés, eröffnet seinen Roman Kreuz des Vergessens mit den ironischen Worten: Über was soll man in einem Land schreiben, in dem nichts passiert bis zum Big Bang? Es ist nun mal so. Anders als in Nachbarländern wie Guatemala oder Nicaragua oder El Salvador, deren Geschichte eine Fülle von Gewalttaten, von politischen und klimatischen Katastrophen charakterisiert, kennzeichnet Costa Rica ein fortgesetzter Frieden. Deshalb dürfte unsere Literatur weniger sichtbar geworden sein als die der anderen Länder. Aber auch sie besitzt eine reiche Tradition.
Carlos Fonseca hat sie mit den drei Romanen, die er bisher veröffentlicht hat, auf außerordentliche Weise fortgesetzt. Er bricht darin mit dem traditionellen Erzählkanon der lateinamerikanischen Literatur, verzichtet auf eine sich linear entfaltende Story, fragmentiert vielmehr das Geschehen, besonders in Austral, seinem dritten Roman. Darin geht es um einen kostarikanischen Schriftsteller, der den Auftrag erhält, das letzte Manuskript einer verstorbenen Freundin herauszubringen, von der er sich vor 30 Jahren getrennt hat. Er begibt sich dazu auf eine Suche nach dieser Vergangenheit und damit seiner eigenen Identität. Carlos Fonseca beschreibt die Wege und Irrwege individueller und kollektiver Erinnerung mit einer Fülle von kulturellen, philosophischen, literarischen und historischen Bezügen.
Wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern inmitten von Plänen und Ideen unserer Vorgänger, die ähnliche Fragen wie wir heute zu beantworten versuchten. Und deshalb bewegen sich meine Figuren auf den verschiedenen Ebenen der Vergangenheit, erinnern sich an Utopien und Dystopien, um von ihnen zu lernen. Ich möchte die Ideengeschichte, zumindest ihre Restbestände, sichtbar machen. Und so ist eine Collage von Geschichten anstelle einer linearen klassischen Erzählweise entstanden.
Dieser Julio scheint autobiografische Züge seines Urhebers zu haben. Beide sind in Costa Rica geboren und leben seit langem im Ausland, vor allem in den USA. Nun hat Fonseca an der Princeton University promoviert, ist inzwischen nach England übergesiedelt und arbeitet an der University von Cambridge als Professor für lateinamerikanische Literatur. Gibt es darüber hinaus autobiografische Details?
Julio ist Akademiker wie ich, ist Kostarikaner, lebt seit langem in den USA und beginnt sich irgendwann zu fragen, ob er überhaupt noch Lateinamerikaner ist oder nicht überall ein Fremder. Er glaubt sogar, seine Sprache zu verlieren, denn er vergisst spanische Wörter. Er fühlt sich als Fremder, als Tourist in Lateinamerika und denkt daran, zurückzukehren. Im Roman gelingt ihm das, weil er dieses Manuskript herausgeben will. Dabei findet er seine alten Wurzeln wieder. Aber was bedeutet wirklich Rückkehr? Das sind Fragen, die auch ich mir immer wieder stelle, nach so vielen Jahren im Ausland.
In seinem nächsten Roman, an dem er gerade schreibt, würde es jedoch um eine ganz andere Frage gehen. Denn Carlos Fonseca ist zwar in Costa Rica geboren, aber in Puerto Rico aufgewachsen, wo seine Mutter zu Hause ist. Und deshalb will er endlich seine puerto-ricanischen, seine karibischen Wurzeln ergründen. Doch erstmal wird er in Kürze den Anna-Segers-Preis in Empfang nehmen. Die große deutsche Schriftstellerin hat von 1941 bis 1947 in Mexiko im Exil gelebt. Und deshalb wird der nach ihr benannte Preis auch jeweils an einen lateinamerikanischen Autor oder eine Autorin vergeben. Was bedeutet er für Carlos Fonseca?
Er hat für mich einen sehr großen Stellenwert, denn durch ihn wird eine literarische Region wie Costa Rica, wie Mittelamerika, wieder einmal sichtbar gemacht. Aber er hat auch durch den großen Namen von Anna Segers besonderes Gewicht. Kurioserweise habe ich in der letzten Zeit an einer Studie über den berühmten kubanischen Künstler Wilfredo Lam geschrieben, der auf demselben Schiff wie Anna Segers von Marseille aus seine Reise nach Lateinamerika angetreten hat. Für ihn eine Rückreise, für sie eine Fahrt ins Exil. Als ich von dem Preis erfuhr, steckte ich also bereits tief in dieser transatlantischen Vorstellungswelt von Anna Segers und der Beziehung zwischen Europa und Lateinamerika.
Dem zentralen literarischen Thema von Carlos Fonseca, einem außergewöhnlichen Autor aus Costa Rica.
Peter B. Schumann hat den Autor Carlos Fonseca getroffen. Am 8. Juni wird er in Mainz mit dem Anna-Segers-Preis ausgezeichnet. Sein aktueller Roman Austral ist bei Wagenbach erschienen.
Offre nuda a noi e limpida l'immagine, ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi, la veste dei fantasmi del passato. Lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,
der italienische Sänger und Komponist Lucio Battisti mit Il mio canto libero. Es gibt kaum etwas, das einen so unmittelbar in eine melancholisch schöne Urlaubsstimmung versetzen kann wie italienische Popmusik. Die ist allerdings viel mehr als Sole, Gelato und Felicità. Das zeigt uns jetzt der Musikkritiker Erik Pfeil, der in seinem neuen Buch Ciao Amore Ciao 100 italienische Songs vorstellt. Die Fortsetzung ist das zu seinem ersten erfolgreichen Band Azzurro. Pfeil liebt Italien seit seiner Jugend wie so viele von uns und die Musica Leggera hat es ihm besonders angetan. Fabian Elsässer hat das Buch gelesen und viele der Lieder nochmal angehört.
Ah, ah, bronzatissima. Sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te.
Mit dem Schlager Abbronzatissima, stark gebräunt von Eduardo Vianello, beginnt Erik Pfeils zweite musikalische Italien-Rundreise. Dass dieser Sommerhit aus dem Jahr 1963 den Auftakt bildet, ist zwar schlicht der alphabetischen Aufzählung nach Liedtiteln geschuldet, aber auch inhaltlich ergibt es Sinn.
Der Großteil dessen, was wir heute als typisch italienisch wahrnehmen, Esskultur, Aperitivo-Tradition, Kaffeerituale, Mode, Kino, Musik, ist ein Produkt der Nachkriegszeit und des Boom Economico, des wirtschaftlichen Aufschwungs. Abbronzatissima ist in diesem Sommer 1963 mithin der Soundtrack zur Erschaffung der italienischen Leichtigkeit.
100 Lieder in 100 Kapiteln, wie schon das erste Italienbuch von Erik Pfeil, ist auch dieser Band wie eine riesige gemischte Antipasti-Platte. Bunt, abwechslungsreich, überraschend, aber auch tiefgründig. La mia banda suona il rock, e tutto il resto all'occorrenza. Sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza. È un rock. So erklärt der Autor beispielsweise anhand von Ivano Fossatis La mia banda suona il rock das Verhältnis des Einzelnen zur Nation. Der Genueser Fossati nahm das Album 1979 in den USA auf, um der provinziellen Kleinteiligkeit seiner Heimat zu entfliehen.
Man denkt weniger national als regional, als Piemontese, Napoletano oder Pugliese. Sich kollektiv unter dem Banner Italia zu versammeln, fällt den Bewohnern des Bel Paese bis heute schwer. In Italien spricht man von Campanilissimo, der extremen Bezogenheit auf den örtlichen Glockenturm.
Pfeil, das scheint auf jeder Seite durch, ist nicht einfach nur Tourist. Er ist ein leidenschaftlicher Italienforscher, der das Land in all seiner kulturell und regional fragmentierten Gesamtheit erfassen will. Dafür hat er es über Jahrzehnte hinweg bereist, sich in die Geschichte eingelesen und mit vielen Menschen gesprochen. Dieses Wissen vermittelt er uns anhand der ausgesuchten Lieder.
Naja, ich gehöre auch zu diesen Leuten, die sich in dieses Land erstmal so ganz unschuldig verknallt haben. Sah einfach alles besser aus, das war sehr überzeugend. Zumal, wenn man wie ich aus Bergisch Gladbach kommt. Irgendwann läuft man dann natürlich vor sehr viele Wände, ne? Und dann stehen da diese ganzen Widersprüche im Raum herum. Der Katholizismus, die Frauen, die Männer, die Mütter, die Mafia. Und na, das ist zumindest mein Ideal, wenn man etwas sehr mag, dann will man es ja verstehen bis zu einem gewissen Grad. Und die Musik hat sich da, die für mich immer parallel lief, die ich auch immer sehr faszinierend fand, weil sie so ein anderes Flirren hatte als angloamerikanische Musik, hat sich für mich irgendwann als das Mittel rausgestellt, mit dem man das Land wirklich verstehen kann.
Weil, so Pfeil, in der Musica Leggera, wie sie in Italien heißt, wirklich jedes Thema abgehandelt werde. Die Anni di Piombo, die bleiernen Jahre des Links-Rechts-Terrors in den 70ern, haben genauso ihre musikalische Entsprechung wie die LGBTQ-Bewegung oder die Rückkehr des Rechtspopulismus. Wir erfahren zudem, welche Künstler politisch wo zu verorten sind, und Pfeil erinnert daran, wie wichtig das Sanremo-Festival für italienische Liedkultur ist. Und dass die wahren Superstars des italienischen Lieds nicht die sind, die wir in Deutschland dafür halten. Statt Ramazzotti, Zucchero und Cotugno nämlich De Andrea, De Gregori, Mina und immer wieder Lucio Battisti. Partecipare. Manchmal versteigt sich Pfeil etwas in seinen Formulierungen, verfällt dann in eine Art Jugendfreizeitleitersprech der 80er Jahre oder in Manager-Denglisch. Da wird mächtig aufs Pedal gedrückt, direkt durch den Käse geschnitten und Themen werden adressiert, statt sie, nun ja, eben einfach an- oder auszusprechen. Das jedoch sind lässliche Verfehlungen dieses Reiseführers der anderen Art. Erik Pfeil trifft darin nämlich genau den Ton, den er am Gegenstand seiner Betrachtung so liebt. Glitzernd und flirrend.
Das perfekte Buch für den nächsten Italienurlaub. Ciao, amore, ciao. Mit 100 neuen und alten Songs durch Italien. Von Erik Pfeil ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Fabian Elsässer hat es vorgestellt. Und wir hören jetzt nochmal eine der großen italienischen Sängerinnen, Milva, mit Alexanderplatz. Sì, sì, proprio così. La bidella ritornava dalla scuola un po' più presto per aiutarmi. Ti vedo stanca, hai le borse sotto gli occhi. Come ti trovo? A Berlino Est. Alexanderplatz, auf Wiedersehen.
sera rincasavo sempre tardi, solo i miei passi lungo i viali, e mi piaceva spolverare vari letti, prestarmene in disparte come vera principessa, prigioniera del suo filo, che aspetta all'angolo come Marlene. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi a Berlino Est?
Milva mit ihrem Song Alexanderplatz. Und jetzt, na, erinnern Sie sich noch an die hier?
Could I have your name and address?
Yes, of course. Miss Jane Marple.
Marple?
Marple. Old Pasture Lane.
Pasture Lane.
Milchester.
Milchester. I see. Very well, Miss Marple. I'll report this to the station master soon.
Yes, please do.
Margaret Rutherford war in den 60er Jahren eine ganz wunderbar schrullige Miss Marple, die mit ihrer resoluten Art zahlreiche Mordfälle aufklärte. Genau wie sie ist auch der belgische Privatdetektiv Hercule Poirot eine der genialen Schöpfungen der unbestrittenen britischen Krimikönigin Agatha Christie, die mit über 2 Milliarden Büchern Weltauflage eine der erfolgreichsten Autorinnen der Literaturgeschichte ist. Hercule Poirot ist ein überaus sorgfältig gekleideter Belgier im Ruhestand, der sich allein auf seine kleinen grauen Zellen verlässt. Ein Staubfädchen auf der Jacke würde ihm größeren Schmerz bereiten als eine Schusswunde, wird über ihn im allerersten Roman gesagt. Irgendwann soll der ziemlich eingebildete Kerl seiner Schöpferin ganz schön auf die Nerven gegangen sein, aber weil Agatha Christie solche Erfolge mit ihm feierte, ließ sie ihn natürlich weitermachen. Der Hörverlag bringt jetzt ein The Very Best of Agatha Christie als Hörbuchkassette heraus. Die berühmtesten Krimis von Miss Marple und Hercule Poirot, gelesen unter anderem von Charlie Hübner, Katharina Thalbach und Oliver Kalkofe. Wir hören einen Ausschnitt aus dem Klassiker Mord im Orient Express, gelesen von Friedhelm Ptock.
5 Uhr früh ist eine unangenehme Zeit zum Verreisen. Es waren noch 2 Stunden bis zur Morgendämmerung. Im Bewusstsein seines zu kurz gekommenen Nachtschlafs sowie einer erfolgreich abgeschlossenen, sehr heiklen Mission kuschelte Poirot sich in eine Ecke und schlief ein. Als er aufwachte, war es schon 9:30, und da ihm nach einer heißen Tasse Kaffee war, begab er sich in den Speisewagen. Dort saß zur Zeit nur noch eine weitere Person, offenbar die Engländerin, die der Schaffner erwähnt hatte. Sie war groß, schlank und dunkelhaarig, vielleicht 28 Jahre alt. Die kühle Selbstsicherheit, mit der sie ihr Frühstück verzehrte und beim Kellner einen Kaffee bestellte, verriet Weltgewandtheit und Reiseerfahrung. Sie trug ein dunkles Reisekostüm aus einem dünnen Stoff, der für die überheizte Atmosphäre in diesem Zug gerade richtig war. Da Monsieur Hercule Poirot nichts Besseres zu tun hatte, vertrieb er sich die Zeit damit, sie zu beobachten, ohne es sich anmerken zu lassen. Nach seinem Eindruck gehörte sie zu jener Sorte junger Frauen, die sich überall, wohin sie kamen, mit der größten Selbstverständlichkeit bewegten. Sie wirkte ausgeglichen und tüchtig. Ihm gefiel die strenge Regelmäßigkeit ihrer Züge, die zarte Blässe ihrer Haut. Ihm gefielen auch die dunkelbraune, sanft gewellte Frisur und der kühle, unpersönliche Blick ihrer grauen Augen. Für seinen Geschmack war sie für eine Jolie Femme, wie er das nannte, nur ein ganz klein wenig zu selbstsicher. Kurz darauf kam noch jemand in den Speisewagen, diesmal ein hochgewachsener Mann zwischen 40 und 50 Jahren, hager, braun gebrannt und an den Schläfen leicht angegraut. »Der Oberst aus Indien«, sagte sich Poirot. Der Neuankömmling verneigte sich kurz vor der Dame. »Guten Morgen, Miss Debenham.« Guten Morgen, Colonel Arbuthnot. Der Oberst fasste nach dem Stuhl auf der anderen Tischseite. Sie gestatten? Selbstverständlich, bitte, nehmen Sie Platz. Aber Sie wissen, beim Frühstück sind die Leute nicht immer sehr gesprächig. Das hoffe ich, aber ich beiße nicht. Der Oberst setzte sich. Boy, rief er in gebieterischem Ton. Er bestellte Eier und Kaffee. Sein Blick streifte ganz kurz Hercule Poirot, wanderte aber uninteressiert weiter.
Mord im Orient Express, gelesen von Friedhelm Ptock. Die berühmtesten Krimis um Hercule Poirot und Miss Marple von Agatha Christie gibt es jetzt als Very Best Kollektion auf 10 CDs im Hörverlag.
Ce soir dans un taxi, par une dispute sans queue ni tête, la buée et la pluie se reflètent dans tes yeux fâchés. Si tu disparais demain, mon cœur se sera vidé et il me glissera des mains. Oh, tu vois, tu m'as bien changé. L'attente de tes appels me fait réaliser que je serai plus jamais la même. Depuis que je t'ai, on en reparlera demain. Tu m'auras pardonné, je sais j'ai été trop loin. Première fois que je te vois t'énerver.
SWR Kultur mit dem Lesenswertmagazin und Musik von Angèle aus Belgien. Max Czollek ist vor allem als Autor von Essays bekannt, mit Desintegriert euch, Gegenwartsbewältigung oder zuletzt Versöhnungstheater, zeigt er sich als streitbarer Zeitgenosse und engagierter Beobachter der politischen und gesellschaftlichen Gegenwart, der mit seinen Aussagen auch öfter mal aneckt. Außerdem ist er Mitbegründer einer Initiative für eine vielfältigere Erinnerungskultur und er ist auf Twitter sehr präsent. Seine erste große Liebe, das ist aber die Lyrik. Und jetzt erscheint nach 4 Jahren Pause sein neuer Gedichtband »Gute Enden«. Aber der Titel täuscht. Es geht gar nicht darum, dass alles gut ist. Im Gegenteil. Eva Marburg hat mit Max Czollek über seine lyrische Arbeit gesprochen.
Da ist die Hosentasche, da der Strohhalm. Hier das Feuerzeug in der Zigarettenschachtel aus Papier. Das ist unser Land, unberechenbar wie Wetter im April. Das ist unser Körper, eine durchgeschüttelte Flasche Krimsekt, die wir huckepack durch das Morgenlicht tragen.
Gute Enden heißt der neue Gedichtband von Max Czollek. Der Titel ist Irreführung. Denn es ist ja gar nichts gut in unserer Gegenwart und wird wahrscheinlich auch nicht gut enden. Seit dem erweiterten Angriffskrieg auf die Ukraine, seit dem 7. Oktober 2023, seit Hanau oder seit dem Treffen Rechtsradikaler in Potsdam, die Hoffnung ist endgültig verschüttet, dass die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts beendet werden kann.
Und plötzlich sind wir in einer Situation, die auf so vielen Ebenen klar macht, wir sind jenseits dieser guten Enden. Und welche Sprache, auch welche Sprache für die Emotionen, die das auslöst, brauchen wir jetzt eigentlich? Und ich habe schon den Eindruck, und aus diesem Eindruck heraus ist, glaube ich, auch dieser Gedichtband gehoben, wenn man so will, dass wir in einer ziemlich heftigen Verleugnungsphase gerade sind. Wir wollen uns dieser neuen Realität nicht stellen.
Der Gedichtband »Gute Enden« stellt und stemmt sich jedoch mitten hinein in diese Realität, in diese Gegenwart. Und wie? Auf 125 Seiten türmen sich Traurigkeit und Schock, spannen ihre Netze in Raum und Zeit. Das lyrische Ich bereist die Welt, hat die Trauer immer im Gepäck und findet sie auch vor. In Berlin oder Los Angeles, in Vancouver, Venedig, Pompeji, in Tel Aviv und in Prag. Gewaltgeschichte ähnelt sich und verbindet Orte, das bezeugen die Gedichte. Die Sterne im Hollywood Boulevard erinnern an Stolpersteine, des einen Exil ist des anderen Vertreibung und von überall schickt hier ein ramponiertes Herz Ansichtskarten von der Schlaflosigkeit. Es ist beeindruckend und bewegend, mit welcher Sprache Max Czollek die tiefe Verstörung herausarbeitet, die sich dem lyrischen Ich in den Gegenwartsphänomenen offenbart. Eine bildlich komplexe Sprache, die misstrauisch ist gegenüber den äußeren Erscheinungen. Eine Sprache, die stehen bleibt, genau hinsieht und Schichten von Geschichte abträgt. In dieser Sprache hat alles seine Unschuld verloren, auch die vermeintlich schöne Natur. Wenn in Brandenburg für jeden, der danach greift, Gärten blühender Socchini-Schläger bereitliegen, dann evoziert das eine deutsche Landschaft, in der die Gewalt tatsächlich verwurzelt ist, in der die Früchte selbst an Baseballschläger und rechten Terror erinnern. Dachte, ich könnte keine Idyllen, nichts ohne Zweifel mehr schreiben, heißt es an anderer Stelle.
Lyrik ist eine Form, zu der ich seit langer Zeit immer wieder zurückkehre. Sicher der Punkt, auch von dem ich gestartet bin, und zwar nicht nur persönlich, künstlerisch, sondern auch familiär. Mein Vater war Lyriker, mein Großvater war Verleger und hat unter anderem Lyrik verlegt. Lyrik ist sehr, sehr nah an mir dran und damit auch nah an einem Gespräch mit den Toten, was ich als ein Kernstück meiner Kunst verstehen würde, zu sagen, das ist die Möglichkeit, diese Oberfläche des Lebenden zu durchbrechen in eine Vergangenheit.
Die Vorfahren von Max Čolek wurden im Nationalsozialismus ermordet. Nur der Großvater, Walter Čolek, überlebte im Exil. Ihm mitgegeben ist deshalb vielleicht eine besondere politische Wachheit, wie es in dem Gedicht »Ich komme vom Stamme der Asra« in Anlehnung an Heine deutlich wird. Diese Wachheit für die Wiederholung von Geschichte sowie die Tatsache, dass die gewaltsamen Ereignisse nicht jeden gleichermaßen betreffen oder überhaupt zu interessieren scheinen, dieses Auseinanderdriften von gesellschaftlicher Wahrnehmung, all das bündelt sich in den unerbittlichen Beobachtungen des lyrischen Ich. Wie in der Zeile, manche stehen schon in Flammen, andere riechen nicht einmal den Rauch. In dem Eröffnungsgedicht des Bandes, eigentlich hätten wir ja den Reichstag stürmen müssen, werden die Ereignisse in einem poetischen Akt des Widerstands umgedichtet. Lyrik als Ort der Trauer, aber auch als Möglichkeit für einen Moment die Dinge umzukehren, ihnen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Treffen uns am Wannsee, laden alle ein, die verstreut auf Feldern unter Trümmern verschüttet, verbrannt in Wohnungen aus Straßenbahnen geschleudert, Abschied genommen haben. Schreiben tausendfach, wir vermissen euch, wir sind weiter ohne jede Fassung, wir hätten euch verdammt nochmal gebraucht, all die Tage, Jahre.
Gedichte müssen so schrecklich sein wie unsere Gegenwart, wie Albträume, aus denen wir schweißgebadet erwachen. So wird in Unsere gemeinsamen Kriege die existenzielle Aufgabe von Lyrik beschrieben. Hoffnung besteht vielleicht nur noch darin, dass diese Gedichte jemanden erreichen.
Denke meine Gedichte als Lunte, die in eure Herzen reicht, eure Ohren als letztes Streichholz in meiner Packung.
Ich schreibe doch keinen ganzen Gedichtband über die guten Enden oder das, was danach kommen wird, wenn es mir egal wäre. Ich glaube, es gibt eine große Trauer, die im Zentrum meiner Arbeit steht. Die ist familiär, die ist über Generationen jetzt weitergegeben worden. Und diese Trauer wächst natürlich auch aus einem großen Verlust, sicher auch aus einer großen Liebe zu dem, was nicht mehr da ist oder zu dem, was man verliert gerade, immer wieder. Und was es eigentlich heißt, dass diese Dinge einem andauernd verloren gehen. Und ich glaube, sich darüber immer wieder zu empören, dieses Gefühl nicht fallen zu lassen, das scheint mir doch eine Aufgabe meiner Kunst zu sein und vielleicht auch eine Aufgabe einer Kunst, die mich interessiert.
Gute Enden ist ein Buch der Unruhe, ein großer Gedichtband, der an der Erkenntnis festhält, dass wir durch die Trauer und Traurigkeit hindurch müssen, um zu verstehen. Gedichte, die auf schrecklich schöne Weise Vergangenheit und Gegenwart greifen und zum Glück gekommen sind, um zu stören.
Eva Marburg über den neuen Gedichtband von Max Čolek. Gute Enden, gerade erschienen im Verlagshaus Berlin. Und das war's vom Lesenswert-Magazin hier auf SWR Kultur. Alle Buchtitel und die Themen dieser Sendung, die können Sie im Netz nochmal nachschauen auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR Kultur App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Im Hörspiel gleich ab 18.20 Uhr hören Sie den dritten Teil von William Faulkners Schall und Wahn. Die Musik kam heute von der belgischen Sängerin Angèle und ihrem Album Non Non Song La Suite. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Höfer.